Ich lese die Bibeltexte für die Predigt. Sie stehen in Lukas 4, die Verse 18 bis 19, in Johannes 14, die Verse 12 bis 14 und in Johannes 20, die Verse 21 bis 23. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Johannes 14. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer an mich glaubt, wird genau solche Taten vollbringen, wie ich sie vollbringe. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen um etwas bittet, werde ich eure Bitte erfüllen. So wird die Herrlichkeit des Vaters durch den Sohn sichtbar gemacht. Wenn ihr mich also in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Johannes 20. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch jetzt. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben.
Guten Morgen, ich spreche zu Beginn der Predigt ein kurzes Gebet. Gott, vielen Dank für diese Texte, vielen Dank für das, was Sie auch mit uns heute noch so viele Jahre später zu tun haben können. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, unser Herz für das zu öffnen, was du uns durch diese Texte heute sagen möchtest. Amen. Ich bin seit einigen Jahren Opfer eines Sonntagabend-Trends geworden. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber Menschen versammeln sich scharenweise vor dem Fernseher, um zusammen einzuschalten und zu gucken. Und ich spreche nicht vom Tatort, sondern jeder verdammte Sonntagabend, ran NFL-Football. Ich weiß nicht, wer von euch auch guckt, aber das ist irgendwie in Deutschland in den letzten 10 Jahren ja total explodiert. Ganz viele Menschen fangen an, sonntagsabends Football zu gucken, obwohl sie irgendwie in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend das selber nie gespielt haben, nie was damit zu tun hatten. Und ich muss gestehen, auch ich tue das sehr, sehr gerne. In den letzten Jahren weniger, aber grundsätzlich trotzdem total gerne. Und einer der größten Sportler, die man dann so in den letzten 10 Jahren mitbekommen und miterleben konnte, ist einer der besten Spieler, die je dieses, finde ich, wunderschöne Spiel gespielt haben. Nämlich, man kann ihn mögen oder auch nicht, aber Tom Brady war einfach einer der größten Quarterbacks, bis er 2023 in den Ruhestand gegangen ist. Quarterbacks, das sind die Leute, die den Football am Anfang von einem Spielzug in die Hand bekommen, um ihn dann irgendwie zu übergeben oder möglichst präzise, möglichst weit und genau und hart und schnell werfen und passen zu können. Und Tom Brady konnte den Ball und kann ihn bis heute unglaublich gut und präzise passen und werfen. Butterweich in die Hände von den Wide Receivern, die da irgendwie unterwegs sind, 50, 60 Meter. Und dann gibt es vor 4 Monaten ein Video mit ihm und das fand ich total interessant. Ein Video, wo ein Physiker sich mit Tom Brady darüber unterhält, warum Tom Brady eigentlich diesen Football so gut werfen kann. Und dann kommen sie so ins Gespräch und der Physiker hat lange studiert und will das irgendwie auch mit Highspeed-Kameras und sonst wie nochmal genau erforschen. Und er fängt an, sich mit Tom Brady darüber zu unterhalten. Und Tom Brady ist ziemlich davon überzeugt, dass er weiß, warum er so gut werfen kann. Ja, es hat was mit der Kraft und dem Spin zu tun, den er dem Football mitgibt, sodass der genau gerade in der Luft liegt. Und wie sich feststellt, ist das einer der größten Mythen, die es gibt. Tom Brady stellt sich im Laufe dieses Videos irgendwie heraus, weiß überhaupt nicht, warum er so gut als Tom Brady Quarterback war. Er kann das selber gar nicht eigentlich so richtig präzise erfassen und beschreiben, sondern er wird von dem Physiker dann aufgeklärt. So, sorry, Dude, aber ehrlich gesagt, auch deine Pässe liegen nie wirklich gerade in der Luft, sondern haben immer durch diesen Spin so einen Rechtsdrall. Und wahrscheinlich ist das eigentliche Talent von Tom Brady, dass er intuitiv, ohne dass er da jedes Mal irgendwie den Abdriftkoeffizient korrekt mit dem Zirkel berechnet, trotzdem den Ball so werfen konnte, dass er einfach perfekt auf den Mann kommt. Vermutlich ist das das eigentliche Talent von ihm, aber es ist doch interessant, Tom Brady konnte selber überhaupt nicht so richtig eigentlich sagen und erklären, warum er hunderte Spiele mit seinen Pässen gewonnen hat und wie das genau physikalisch sozusagen funktioniert. Warum erzähle ich so lange von Tom Brady und von Football? Ich hoffe, ich habe die Tatort-Community nicht irgendwie schon verloren. Weil ich das total spannend finde, dass es etwas, worum es eigentlich geht beim Football, nämlich die Freude, das Spielen, auf dem Spielfeld sein, irgendwie Spiele gewinnen, dass Tom Brady das hervorragend machen konnte, ohne eigentlich so im Letzten und so richtig verstanden zu haben, was er da selber eigentlich jeden Sonntagabend gemacht hat. Und jeden Sonntagabend fliegen hunderte Footbälle durch Stadien, ohne dass die Leute, die ihn werfen können, eigentlich so richtig verstehen, was sie da machen. Also rein physikalisch gesehen. Tatsächlich ist es erst 5 Jahre her, dass Physiker wirklich es geschafft haben, exakt zu berechnen und physikalisch zu erforschen, wie Football in dem Sinne funktioniert, wie Footballs eigentlich wirklich gut fliegen können. Es ist anscheinend sehr kompliziert. Ich bin Theologe, ich habe es nicht verstanden, aber es hat mich irgendwie fasziniert, dass das, worum es eigentlich geht, möglich war, ohne dass man es so ins Letzte verstehen musste. Man konnte es einfach lieben und leben und spielen und tun und machen. Und ich glaube, da gibt es eine Parallele zum christlichen Glauben, um die es mir heute geht. Schau, alleine das Wort christlicher Glaube, wenn ich das so sage. Ich glaube, es gibt so eine Art Missverständnis, dass es im christlichen Glauben bei Gott, bei Jesus, in der Kirche, dass es irgendwie um Dinge geht, die wir eben glauben. So in dem Sinne von, die wir für wahr halten oder die wir für falsch halten. Sätze, denen du irgendwie, wenn du dich selbst als Christ oder Christin verstehst, denen du irgendwie zustimmst, dann gibt es da so Klassiker. Gott hat diese Welt geschaffen. Jesus war Gottes Sohn. Was auch immer, Jesus ist am Kreuz gestorben, wieder vom Tod auferstanden. Alles wichtige, gute Sätze so. Und wir reden lange und oft in Predigten darüber, gar keine Frage. Und trotzdem, fürchte ich, gibt es manchmal dieses Missverständnis oder diese Reduktion von christlichem Glauben darauf, als ginge es darum, dass wir hier alle irgendwie sonntagsmorgens wie in die Uni kommen und noch ein bisschen mehr verstehen, worum es im christlichen Glauben geht. Noch mehr Sätze lernen, denen wir dann irgendwie zustimmen oder die wir ablehnen können. Christlicher Glaube wird, glaube ich, manchmal verwechselt mit so einer Art abstrakten philosophischen Lehrsystem. Irgendwie manche Leute sagen halt, ja, das glaube ich, und manche halt, nein, das glaube ich nicht. Und ich glaube, es ist ganz tragisch, weil es eigentlich, wenn ich gerade den Texten von Jesus hier so irgendwie lausche, was Jesus sagt und worüber er spricht, worum es ihm geht mit den Leuten, mit denen er unterwegs ist, da scheint es um eine ganz andere Priorität zu gehen. Jesus sagt nicht zu seinen Jüngern, bei diesem letzten Text, den wir gehört haben, ist quasi die Abschiedsszene, bevor Jesus dann in den Himmel auffährt, sich von seinen Jüngern verabschiedet. Und Jesus sagt nicht, und Leute, denkt daran, am Ende eures Lebens komme ich nochmal mit einer Klausur und dann prüfe ich, ob ihr alle die richtigen Sätze ankreuzen könnt oder nicht. Sondern Jesus sagt, und Leute, jetzt sende ich euch in diese Welt, um etwas Bestimmtes zu tun, um ein bestimmtes Leben zu leben, um etwas umzusetzen. Um den Football zu werfen, nicht um die Physik dahinter bis ins Einzelste zu verstehen, könnte man sagen. Und der Fokus, den wir heute setzen und in dieser ganzen Predigtserie setzen wollen, ist weniger zu verstehen, sozusagen auf so einem dogmatischen, theologischen Ebene. Das ist auch nicht unwichtig und ich bin Theologe und ich liebe das, darüber zu sprechen. Aber es zu überlegen, na, was heißt es denn für unser Leben ganz konkret, worum es im christlichen Glauben geht, wenn es nicht nur darum geht, halte ich das für wahr und halte ich das für falsch? Sondern wenn es darum geht zu verstehen, dass es was mit unserem Leben, mit unserem Alltag zu tun hat, mit dem, was wir jeden Tag machen, wofür wir aufstehen, was sich sozusagen so übersetzt am Ende in eine Lebensführung. Was heißt das denn dann für uns so ganz konkret? Und deswegen möchte ich mir das in dieser Predigt anhand dieser 3 Texte, die wir gehört haben, angucken. Ich will das in 3 Schritten tun. Die erste Frage ist, was ist denn der Auftrag den Jesus seinen Jüngern mitgibt. Wenn es nicht ist, lernt irgendwie diese Dogmatik auswendig. Was sagt Jesus denn seinen Jüngern, was sie genau tun sollen eigentlich? Und dann zweitens, was ist die Zumutung, von der ich glaube, dass sie in diesem Auftrag drinsteckt? Was ist echt das Schwierige auch? Warum wäre es vielleicht viel bequemer, wenn es nur darum ginge, irgendwie zu sagen, den Sätzen stimme ich zu und denen widerspreche ich? Und dann drittens die Frage, wie können wir diesen Auftrag konkret umsetzen? Was ist der Auftrag? Was ist die Zumutung dieses Auftrags? Zweitens und dann drittens, wie können wir diesen Auftrag umsetzen? Wir haben verschiedene Texte gehört. Der dritte, der letzte aus Johannes 20, den wir gehört haben. Ich habe es schon kurz gesagt. Es ist eine Szene, kurz bevor Jesus seine Jünger verlässt. Kurz nach Ostern, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und dann vom Tod wieder auferstanden ist. Die engsten Freunde von Jesus sind zusammen. Sie haben Angst, weil Jesus wurde als ihr Anführer gerade gekreuzigt und sie haben Angst, dass auch sie jetzt verfolgt werden könnten. Und dann kommt Jesus zu ihnen und spricht ihnen zu, Friede sei mit euch. Und dann sagt er diesen entscheidenden Satz, der heute im Zentrum der Predigt stehen soll. Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und da ist so eine ganze Auftragskette im Grunde ja drin, von der Jesus spricht. Jesus sagt, ich selbst hatte einen Auftrag, eine Sendung. Mich hat hier jemand hergeschickt, um etwas Bestimmtes zu tun und zu erledigen, wie so ein Agent mit irgendwie einer Mission, die er eben hatte. Und dann sagt er, und ihr kriegt jetzt diesen Auftrag von mir übertragen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ihr habt jetzt hier auch einen Auftrag, etwas, was ihr tun und erledigen sollt. Jetzt legt es ja die Frage nahe, ja, was ist denn dieser Auftrag? Also worum geht's denn da? Wozu wurde denn Jesus gesandt, was er jetzt so übergibt und weiterhändigt an seine Jünger, was sie eben auch tun sollen? Und da gibt's zum Glück, wenn wir ganz an den Anfang der Zeit, 3 Jahre ungefähr vor dieser Szene springen, eine Schlüsselstelle, wo Jesus genau das erklärt. Wo er sagt, Leute, aufgepasst, ich erkläre euch jetzt einmal ganz genau, wozu ich eigentlich auf diese Welt von Gott gesandt wurde. Ich lese das nochmal vor. Das war der erste Text, den wir gehört haben in Lukas Kapitel 4. Dort sagt Jesus, das erste Mal, als er überhaupt öffentlich in Erscheinung tritt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt. Ich habe diesen Auftrag bekommen, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenken wird. Das könnte man mit bisschen moderner Sprache sagen, ist das Mission Statement, das Jesus sich selbst und seinem Leben gibt. Jesus sagt, dafür zusammengefasst bin ich jetzt hier auf die Welt gekommen, damit Menschen frei werden, damit Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind, ausgegrenzt, die keine eigene Stimme haben, dass die zu ihrem Recht kommen. In unserem Vokabular heute würden wir vielleicht sagen, dass soziale Gerechtigkeit irgendwie anfängt, mehr Realität zu werden, gerade für diejenigen, die sich da selber nicht helfen können. Und damit Menschen Gottes Zuwendung und Freundlichkeit und Gnade und Annahme in ihrem Leben entdecken können. Jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Und den ersten Aspekt, der da drin steckt und den ich unterstreichen will, ist ganz schlicht der Gedanke. Was heißt es, dass Jesus eine Sendung, einen Auftrag hatte? Im Johannesevangelium wird das immer wieder betont, dass alles, was Jesus tut, diesem einen Auftrag untergeordnet ist. Dass alles, was er macht, diesem Ziel, dieser Mission gilt, von der wir gerade gehört haben. Und die Erkenntnis, die da ganz simpel eigentlich drin steckt, ist schon mal die, Gott hat ein Anliegen, Gott hat einen Plan für diese Welt, ein Ziel. Gott will, dass etwas in dieser Welt sich verändert und nicht so bleibt, wie es heute ist. Gott hat sich ein Mission Statement gegeben, weil es etwas gibt, was ihn zutiefst umtreibt und antreibt und unzufrieden macht und mit dem er nicht zufrieden ist, wenn es so bleibt, wie es ist. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, wenn ich so von Mission Statement spreche, das Jesus sich gegeben hat. Mission, wenn man es auf Deutsch sagt, ist gerade im kirchlichen Kontext für viele Menschen eher so ein ambivalenter Begriff. Mission und Kirche auch zu Recht vielleicht oft irgendwie ganz schwierig aufgeladen. Aber andererseits im Business-Kontext, und wenn wir es auf Englisch aussprechen, dann fällt uns das ja irgendwie ganz leicht. Dann gehört das mittlerweile eigentlich zum Standard für jedes mittelständische Unternehmen dazu, die irgendwie Mitarbeitende noch in 2025 rekrutieren wollen, dass man sich ein Mission-Statement gibt, dass man auf den Punkt bringt, was dieses Unternehmen, was diese Organisation im Innersten bewegt und antreibt und wo man ein Teil davon werden kann, von dieser Mission. Nike sagt, unsere Mission ist, wir möchten allen Athleten und Athletinnen auf der Welt Inspiration und Innovation bieten. Coca-Cola sagt, unsere Mission ist es, die Welt zu erfrischen. In anderen Worten, Unternehmen haben sowas und haben viel Geld bezahlt, um sowas so konzise auf den Punkt zu bringen, was sie antreibt, was ihr Mission Statement ist. Und so ähnlich gilt es auch für Jesus und mit diesem Text, den wir gerade gehört haben. Jesus hat ein Mission Statement, ein inspirierendes Anliegen, das ihn antreibt und das er umsetzen will, koste es, was es wolle. Und ich finde, das ist auch deswegen so ein entscheidender Punkt, da auch nochmal kurz einzuhaken, zu verstehen und zu wissen, er hat ein Anliegen für diese Welt. Das bedeutet andersherum, Gott ist es nicht egal, wie es hier aussieht und was hier mit seiner geliebten Schöpfung passiert. Es gibt etwas, das ihn umtreibt und antreibt. Und ich will dir vielleicht einfach nur kurz diese Frage stellen, ob du an dem Punkt mitgehen kannst innerlich. Wenn ich das so sage und das auch nochmal von dieser großen Ebene Mission Statement für die Welt irgendwie runterhänge und sage, kannst du das hören und glauben, dass Jesus es mit dir gut meint? Dass Jesus ein gutes, ein positives Anliegen für dich hat? Dass Jesus nicht egal ist, wie es dir geht, worunter du leidest, was mit dir und was mit deinem Leben passiert. Gott sieht das und es bewegt ihn zutiefst. Es hat ihn bewegt, um seinen Sohn auf diese Welt zu schicken und ihm diesen Auftrag zu geben, zu sagen, so kann es nicht bleiben. Und es kommt nicht nur hier in diesem Lukas-Text raus, ganz am Anfang der Zeit, als Jesus eben öffentlich auftritt, sondern das zieht sich dann eben auch durch die anderen Texte, die wir gerade gehört haben, durch. Ungerechtigkeit wird angeprangert. In einer gnadenlosen Welt sollen Menschen berührt werden davon, dass Gott ein gnädiger, ein gütiger, ein barmherziger Gott ist. Sollen sie erleben, dass sie angenommene, geliebte Kinder Gottes sind. Sollen eben soziale Ungerechtigkeit irgendwie mehr Realität werden. Soll Friede, von dem Jesus spricht, innerer, tiefer Friede etwas sein, was eine echte Realität für Menschen ist. Oder in den letzten Sätzen, die Jesus hier sagt, sollen Menschen mit der unglaublichen Macht von Vergebung, von Versöhnung in Berührung kommen können, sollen verstehen, dass es die Möglichkeit für Neuanfänge gibt, dass ihr Leben nicht so bleiben muss, wie es ist. Und dann geht es eben diesen Schritt weiter. Jesus ist nicht nur gekommen vor 2000 Jahren, um da irgendwie so ein bisschen kosmetisch was zu verbessern und zu verändern, sondern der Punkt an diesem Text, und darum ist dieser Text so ein wichtiger Scharnierstelle eigentlich, der Punkt ist, dass Jesus sagt, und was ich jetzt hier angefangen habe, Leute, das macht ihr jetzt weiter. Dafür sollt ihr jetzt euer Leben einsetzen. Das soll nicht nur ein One-Hit-Wonder irgendwie mal vor 2000 Jahren begrenzt auf Galiläa und Jerusalem gewesen sein, sondern das soll sich in der ganzen Welt verbreiten und durchziehen und wie eine Bewegung werden, die diese ganze Welt überziehen soll. Da hat etwas angefangen, aber das darf jetzt nicht aufhören. Im Gegenteil, das geht eigentlich jetzt erst mit euch so richtig los und weiter. Ich schicke euch los, um das jetzt zu leben und umzusetzen. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Teresa von Avila. Ihr findet das auch vorne im Programmheft. Sie hat es so ausgedrückt. Christus hat jetzt keinen anderen Leib als euren. Keine Hände außer eure. Eure Augen sind es, durch die Christi Erbarmen auf die Welt schaut. Mit euren Füßen geht er umher und tut Gutes. Mit euren Händen will er uns jetzt segnen. Ich finde das sehr schön formuliert. Wir verkörpern das, was Jesus als Einzelner vor 2000 Jahren in einem begrenzten Umfeld gemacht hat, können wir jetzt in die ganze Welt weitergeben und tragen und sind sozusagen wie Christus, der dadurch in die ganze Welt getragen wird. Das, was Jesus gemacht hat, wofür er gelebt hat, das soll eben weitergehen. Dieser Auftrag geht an uns über. Und wenn man aber eben dann weiter drüber nachdenkt, dann merkt man, das ist eine ganz schöne Hausnummer. Das ist eine ganz schöne krasse Zumutung irgendwie. Vielleicht sitzt du auch schon die ganze Zeit da, während ich so darüber spreche. Dieser Auftrag geht an uns weiter, das soll mit uns weitergehen und so mit innerlich verschränkten Armen und sagst, entschuldigen Sie bitte, ich habe gar nicht darum gebeten. Ich will gar keinen Auftrag von irgendwie jemand Externem bekommen, kein neues Ticket irgendwie in mein Postfach. Warum sollte ich das machen? Ich will gar nicht diesen Auftrag irgendwie haben. Wie kommt Jesus dazu, mir den einfach so zu geben? Und wenn du den Gedanken hast, alles gut, aber ich will einmal einen kurzen Impuls vielleicht auf diesen Gedanken draufgeben. Du kannst ja mal gucken, ob du über den weiter nachdenken willst und was der mit mir macht. Ich weiß nicht, ob du überhaupt bis jetzt gesagt hättest, dass dein Leben einem Auftrag folgt. Ja, es gibt ja irgendwie nicht den Moment, wo so ein Brief im Briefkasten landet und irgendeine Instanz, weiß ich nicht, Friedrich Merz, schickt dir dann irgendwie den Auftrag, den du in deinem Leben umsetzen sollst oder so ähnlich. Wir haben auch selten irgendwie für unser persönliches Leben geschliffene, von Werbeagenturen getextete Mission Statements. Also ich jedenfalls habe das so nicht. Ja, mein Leben, Lorenz Timnick, mein Mission Statement ist, ich habe das jetzt nicht so formuliert. Manche haben das vielleicht, habe ich auch schon gehört. Aber ich weiß nicht, ob du das von dir so sagen würdest, dass du ein Lebensmotto hast, einen Auftrag, dem du folgst. Und ich behaupte, ob du das weißt oder nicht, du hast sowas. Du hast einen inneren Auftrag, dem du folgst. Vielleicht keinen äußeren, aber du hast wahrscheinlich sogar mehrere innere Aufträge und Mission Statements, die dich antreiben, die die Grundlage sind für das, wie du dein Leben gestaltest und lebst, welche Entscheidungen du triffst, was du so tust. Du hast etwas, einen impliziten Auftrag, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. In der Predigt letzte Woche von Costa ging es ganz viel um diese Frage, welche inneren Aufträge wir jeweils so mit uns mitschleppen und wie gesund es sein kann, mit Jesus da Veränderung und im Kontakt und in der Beziehung mit Gott da eine Veränderung zu erleben bei diesen vielen inneren Aufträgen, die so viele von uns antreiben. Ich weiß nicht, was es für dich sein mag. Es gibt Menschen, für die ist das Sicherheit. So ein innerer Auftrag, sich irgendwie in Form von Geld oder materiellen Dingen oder was auch immer, indem man andere Menschen kontrolliert, irgendwie sich selbst Sicherheit im Leben zu verschaffen. Oder der innere Auftrag, so den Punkt zu finden, endlich, wo du irgendwie dich angenommen und anerkannt fühlst und deswegen bereit bist, Unglaubliches zu leisten und auf die Beine zu stellen und zu performen, um endlich diesen inneren Auftrag abzuarbeiten und zu erfüllen, von irgendwem gesehen und als liebenswürdig erachtet zu werden. Vielleicht dreht sich alles im Leben für dich darum, möglichst unabhängig zu sein, möglichst stark dein eigenes Ding machen zu können und dich selbst verwirklichen zu können. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß, dass es für mich persönlich verschiedene solche inneren Antriebe und Aufträge gibt. Einer davon, mit dem ich auch schon ein paar Jahre unterwegs bin und der mir irgendwie immer bewusster wird und den ich nicht ganz ausgeknipst kriege, aber der irgendwie da ist, ist, dass ich weiß, ein innerer Auftrag, den ich habe und was mich antreibt immer wieder, ist, dass ich will, dass Menschen denken, dass ich kompetent und erfolgreich bin. Es gibt irgendwas in mir, das treibt mich da an, dass ich möchte, dass Menschen mich für erfolgreich halten, für jemand, der Dinge schafft und umsetzen und bewältigen kann. Und jetzt bin ich mir dessen bewusst und ich hoffe, dass das im Laufe meines Lebens immer weniger darum gehen wird, diesen Auftrag zu erfüllen, weil offen gestanden, ich finde andere Dinge viel schöner. Aber ich weiß, dass das immer ein Stück weit mitlaufen wird. Und um an diesen Schritt zu kommen, ist es aber, glaube ich, wichtig, sich überhaupt mal Schritt Null das einzugestehen. Es gibt einen inneren Auftrag, bei dem du jetzt momentan in deinem Leben dabei bist, ihn umzusetzen und auszuführen, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Dein Leben erzählt die Geschichte von deinem inneren Mission Statement. So oder so. Die Einladung hier von Jesus ist schlicht die. Es ist die Einladung, dass dein Leben ein neues Mission Statement bekommen kann, einen neuen Sinn. Jesus lädt dich ein, an dieser Sendung, an dieser, ich finde, wunderschönen Vision teilzunehmen, teilzuhaben, Teil von seinem Team zu werden, egal was du da sonst noch an inneren Aufträgen hast. Jesus möchte dich dabei haben und er traut es dir zu, Teil von seiner Crew zu werden, die diesen Auftrag, die Welt gerechter und gnädiger und schöner und liebevoller zu machen, da dabei zu sein. Ich glaube, das gibt in unserem Leben die Möglichkeit, so diesen neuen Richtung zu bekommen, ein neues Mission Statement für uns sozusagen anzunehmen. Aber jetzt mal angenommen, dass du schon sagst, doch, ich finde das gut. Ich möchte eigentlich Teil von dieser Sendung, von dieser Bewegung von Jesus sein. Ich möchte eigentlich diesen Auftrag für mich irgendwie annehmen und zunehmend umsetzen oder sowas. Dann gibt es ja auch noch eine andere Zumutung für diejenigen von uns, die sagen, ich finde das eigentlich prinzipiell bejahenswert. Und die Zumutung ist in diesem mittleren Text, den wir gelesen haben, wo Jesus sagt, ich gebe euch nicht nur diesen Auftrag, das zu machen, sondern by the way, mein Erwartungshorizont für euch, ihr werdet noch Größeres machen, als ich gemacht habe. Ihr werdet noch krassere Dinge erleben, als das, was ich gemacht habe. So, ihr denkt, was ich gemacht habe, ist schon irgendwie ganz schön beeindruckend. Wartet mal ab, was ich von euch möchte, dass ihr es umsetzt. Und vielleicht, wenn du das so hörst, das ist im ersten Moment irgendwie komisch und überwältigend und unmöglich. Wie sollen wir machen, was Jesus gemacht hat? Ich weiß nicht, wie gut du die Berichte über das Leben von Jesus kennst, so Dinge, die mir dann spontan einfallen würden. Ja, nur mal so ein paar Dinge aufgezählt. Jesus macht auf einer Hochzeit aus Wasser Wein. Jesus kann das Wetter kontrollieren, Stürme stillen, auf Wasser laufen, kann Kranke gesund machen, Lahme gehen und Blinde sehen. Der größte Stunt von allen überhaupt am Ende seines Lebens. Jesus war tot und wird wieder lebendig. Und nach dieser Erfahrung kommt Jesus zu seinen Jüngern und sagt, so, und jetzt sende ich euch. Macht was daraus und macht noch krassere Dinge. Ich weiß nicht, ne, man könnte ja überlegen, wie meint Jesus das? Dass wir nicht nur auf Wasser laufen, sondern Auto fahren. Ich weiß es nicht, dass wir aus Wasser nicht nur Wein machen, sondern Single Malt Whisky oder was auch immer es für dich wäre, was du da gerne könntest. Was meint Jesus damit zu sagen, ihr werdet noch Größeres tun, als ich getan habe? Und ich glaube, auch da gibt es so eine kleine Verwechslungsgefahr. Es ist ein bisschen verführerisch zu glauben, dass Jesus sagt, die Wunder, die ich gemacht habe, die werdet ihr noch überbieten und übertreffen und steigern. Weil wir, glaube ich, manchmal diese Berichte über Jesu Leben so lesen, als wären wirklich die besondersten, die krassesten Dinge, die er gemacht hat, all diese Wundergeschichten, von denen erzählt wird. Aber es ist interessant, wenn man sich mal die Berichte selbst so durchliest und anguckt und selbst wie Jesus über diese Berichte spricht, ist es fast so ein bisschen Beiwerk. Irgendwie so Begleiterscheinung davon, was halt passiert, wenn irgendwie Jesus auf dieser Welt unterwegs ist. Aber sie sind nicht so das eigentliche Ding, von dem Jesus sagt, worum es ihm geht. Es wäre sicher mal nochmal eine eigene Predigt über Wunder und Heilung und sowas zu sprechen. Und ich sage nicht, dass das auch nicht heute Beiwerk und Begleiterscheinung und sowas sein kann. Menschen erleben das, gar keine Frage. Aber vielleicht muss man diesen Gedanken trotzdem nochmal grundsätzlich anders verstehen. Was ist der Auftrag, den Jesus uns gibt? Ich glaube nicht, dass Jesus Kopien von sich, so kleine Klone erschaffen will, die eins zu eins jetzt das Leben von Jesus in so einer Art Reenactment nachspielen. Wenn Jesus sagt, ich sende euch, wie mich der Vater gesandt hat, dann meint er eben nicht, wir werden jetzt alle 30-jährige männliche Wanderprediger in Galiläa oder so ähnlich. Sondern es geht vielmehr darum, wie kannst du das, was Jesus damals gemacht hat, in deinem Leben machen und umsetzen, als genau du mit deiner Biografie, in der Nachbarschaft, in der du lebst, mit der Prägung, die du irgendwie mitbekommen hast, mit deinen Begabungen, mit dem, was dich begeistert, mit dem, was dir schwerfällt, wie kannst du als du das tun und umsetzen, was Jesus gemacht hat und was sonst ehrlich gesagt auch niemand so machen könnte, wie nur du es kannst. Das ist der dritte Punkt. Wie können wir diesen Auftrag heute Berlin 2025 konkret umsetzen? Und ich möchte da gleich zwei Dinge vorschlagen oder zwei ganz konkrete Bereiche vorstellen, aber davor nochmal einen kurzen anderen Gedanken einführen. Und zwar gibt es hier in diesem letzten Text eine Szene, die vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen skurril wirkt. Ich weiß nicht, ob ihr da drüber gestolpert seid, als es vorgelesen wurde, aber Vers 22 gibt es diese bisschen ohne Kontext jedenfalls seltsame Szene, wo Jesus seine Jünger anhaucht und ihnen sagt, empfangt den Heiligen Geist. Er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und was da aber drin steckt, ist erstmal die Erkenntnis und die Überzeugung, wenn Jesus uns sendet, um diesen Auftrag zu leben, den er hatte und den er an uns weitergibt, dann müssen wir das schon mal gar nicht aus unserer eigenen Kraft und aus unseren eigenen Ressourcen heraus irgendwie stemmen und umsetzen, sondern dann schenkt er uns seinen Geist und seine Kraft dafür, so wie auch Jesus das von sich selbst übrigens sagt. In diesem Text in Lukas 4 geht es damit los, dass Jesus sagt, der Geist Gottes ruht auf mir und ich bin gesandt, um das und das alles zu tun. Also genau wie Jesus all die Dinge nur in der Kraft des Heiligen Geistes tun konnte, so gilt das eben auch für uns. Aber das sieht dann eben nicht so aus, dass der Heilige Geist jetzt die Kommandozentrale in deinem Hirn besetzt und du irgendwie fremdgesteuert wirst von ihm oder so. Sondern da steckt in diesem Anhauchen, in dieser Szene steckt noch was anderes drin. Es ist so eine Art Callback auf die allerersten Seiten der Bibel. Ganz, ganz an den Anfang, wo davon erzählt wird, wie Gott Himmel und Erde macht, wie er die Schöpfung in die Existenz hineinliebt. Und was Gott dann nämlich dort macht, als er den Menschen erschafft, ist, dass er dem Menschen den Atem einhaucht. Genau das, was Jesus hier auch macht. Gott, der Schöpfer, macht die Menschen dadurch lebendig, die bis dahin nur so irgendwie so Tonklumpen sind, indem er sie anhaucht, sie dadurch anfangen einzuatmen, auszuatmen. Und dann ist der Moment, wo sie laut der Bibel lebendige Wesen sind. Und diesen lebendigen Wesen gibt dann Gott, der Schöpfer, den Auftrag, sich um seine Schöpfung zu kümmern. Und was dann nicht folgt, ist eine lange To-Do-Liste, wo er sagt, als erstes macht ihr das und dann pflanzt ihr irgendwie solche Bäume und bitte denkt daran zu gießen, sondern was Gott sagt, ist ein völlig offener Auftrag. Ihr sollt diese Schöpfung bebauen und bewahren, steht da buchstäblich drin. Sehr viel offener kann man es nicht machen. Ihr sollt die Schöpfung bebauen und bewahren. Warum? Weil Gott davon ausgeht, dass wenn er die Menschen mit dieser Lebendigkeit, ihnen dieses Leben eingehaucht hat, buchstäblich inspiriert hat, mit seiner Schöpfungskreativität, dass seine Menschen schon selbst auf die Idee kommen, was man dann so alles machen kann aus dieser Schöpfung. Es gibt keine IKEA-mäßige Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das brauchen sie nicht. Gott will irgendwie hier kein Micromanager sein, der genau sagt, wie du dein Leben führen sollst. Sondern Gott sagt, ey, das ist das große Bild und jetzt guckt mal, was ihr daraus macht. Ich traue es euch zu, dass ihr in eurer Kreativität, in euren Begabungen, in eurem Miteinander schon auf gute Ideen kommen werdet, wie das ganz konkret aussehen kann. Am Anfang der Bibel die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren und hier in dieser Szene im Neuen Testament, was wie so eine Art Neuschöpfung ist, die stattfindet, dass er sagt, diesen Auftrag für Gerechtigkeit zu sorgen. Dafür zu sorgen, dass Menschen irgendwie berührt werden von Gottes Gnade und Erbarmen und Liebe. Mal gucken, was ihr macht. Findet's raus, wie das in Berlin 2025 am besten aussehen kann. Ich traue es euch zu. Und jetzt geht los und macht es. Ihr habt alle Freiheit und Kreativität. Wir haben alle Freiheit und Kreativität, uns zu überlegen, wie wir das genau umsetzen und ausleben wollen. Und ich möchte zwei Bereiche jetzt eben vorschlagen, wie das ganz konkret aussehen könnte. Und vielleicht wird es für dich ganz anders aussehen. Aber ich möchte zwei konkrete Dinge nennen, die mir wichtig sind. Und der erste ist einer, der uns auch im Berlin-Projekt eigentlich schon immer besonders wichtig ist und uns prägt. Und das hat was damit zu tun, in welchen Berufen und in welchen Jobs wir so sind. Schau, wir sind davon überzeugt, dass es aus gutem Grund zum Glück in Kirche nicht nur PastorInnen und SozialarbeiterInnen und irgendwie sowas geben sollte. Ich habe gehört, es ist auch okay, wenn sie da sind. Aber dass es gut ist, dass Menschen auch andere Berufe und Jobs machen, um diesen Auftrag jeweils dort professionell, könnte man sagen, umzusetzen und auszuleben. Als JournalistInnen darum, wenn es darum geht, irgendwie Wahrheit ans Licht zu bringen und so für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Als LehrerInnen irgendwie jungen Menschen zu helfen, irgendwie so auf ihren Weg zu kommen im Leben. Als DesignerInnen, um Produkte menschenfreundlich und verständlich zu machen. Egal, wo du bist, sobald du ein Team führst und Verantwortung für andere hast, dass du deinen Einfluss anfängst zu nutzen, damit Menschen würdevoll arbeiten können und ihr eigenes Potenzial entdecken und abrufen können. Ich weiß nicht genau, wie es in deinem Job gehen kann, aber ich bin überzeugt davon, dass es einen Ansatzpunkt gibt, wie du diese Sendung, diesen Auftrag nicht irgendwie in deinem Feierabend, in deiner Freizeit leben kannst, sondern genau dort, wo du in deinem Berufsleben stehst. Mein Punkt ist, dein Job kann sehr gut genau der Ort sein, um diese Sendung auszuleben. Der zweite Bereich, der zweite Aspekt, und der bringt uns jetzt schon fast wieder sehr viel näher daran, zu kopieren, was Jesus getan hat, auch wenn wir es heute bestimmt anders machen. Aber der zweite Bereich, den ich ansprechen will, ist der von Tischgemeinschaften und Gastfreundschaft. Ich habe vorhin gesagt, die Wundergeschichten, die uns oft einfallen bei Jesus, das sind eben so diese Heilungen und auf dem Wasser laufen und all sowas. Aber wenn man sich anguckt, womit Jesus vor allem anscheinend sehr, sehr viel Zeit verbracht hat, dann waren es nicht nur diese Sachen, sondern ehrlich gesagt, es waren vor allem andere Dinge. Und den Ruf, den Jesus irgendwann hatte, war, dass er scheinbar den Großteil seiner Zeit damit verbracht hat, mit all den falschen Leuten zu Tisch abzuhängen. Er hatte den Ruf als Fresser und Säufer irgendwann. Und wenn wir schon davon sprechen, das zu tun, was Jesus getan hat, dann nimm dir das als Inspiration, so einen Ruf dir zu erarbeiten, weil du ständig mit Menschen irgendwie zusammen bist, Tischgemeinschaft teilst, sie einlädst, hostest, ins Café mitnimmst, was auch immer es sein mag. Aber im Grunde kann man kaum sehr viel näher an das rankommen, was Jesus getan hat, als miteinander zu essen, Menschen an Tische einzuladen. In dem Buch, das maßgeblich mit dieser Predigtserie inspiriert hat, Practicing the Way von John Mark Comer, nennt er das, dass dieses Gastfreundschaftleben etwas ist, womit wir einen Raum für das Evangelium aufspannen. Und ich finde das ein ganz gutes Bild dafür. Ich glaube, dieses, worüber wir bis jetzt abstrakt gesprochen haben, soziale Gerechtigkeit und Menschen sollen erleben, angenommen und geliebt und zu sein und dass Gott es gut meint mit ihnen und all irgendwie sowas, ich glaube, dass es kaum irgendwo besser eigentlich landen kann bei Menschen, als wenn sie miteinander am Tisch sitzen und eingeladen sind an einen Tisch. Dass Menschen über das ins Gespräch kommen, wo sie irgendwie Härte und Unfrieden erleben. Wo andersrum manchmal so ein Raum entstehen kann von Tiefe und von Ehrlichkeit, die Gelegenheit, Menschen zu ermutigen, dass es Neuanfänge gibt, dass es die Kraft von Vergebung und Versöhnung auch in ihrem Leben eine ist, die sie anzapfen könnten. Oder ich denke ganz konkret an etwas, was mich und was uns auch schon länger immer wieder beschäftigt, wie viele Menschen sich danach sehnen, überhaupt gesehen zu werden und mit anderen in Kontakt zu kommen. Man spricht davon, dass wir in einer Einsamkeitsepidemie leben. Zwischen 2022 und 2024 sind die Google-Suchanfragen für AI-Girlfriend um 2400% gestiegen. Was kann es Besseres geben, um von dieser Botschaft zu erzählen, um diese Botschaft zu leben, dass man angenommen ist, dass man gesehen wird für das, wer man wirklich ist, als wenn Menschen eingeladen sind an Tische. Es ist gleichzeitig, wie gesagt, einer der Dinge, die ohnehin am nächsten dran sind an dem, was Jesus selbst getan hat. Und was auch heute noch 2000 Jahre später etwas ist, was gar nicht groß kompliziert und schwierig sein muss. Vielleicht etwas, was du dir überlegen könntest. Wo kann ich mit einer inneren, gastfreundlichen Haltung Menschen begegnen? Wem würde das vielleicht so gut tun, so etwas mal zu erleben? Ich möchte diese Predigt mit einem allerletzten Gedanken aber schließen. Wenn Jesus sagt, wir sind so gesandt, wie Gott ihn gesandt hat, dann gibt es noch einen Aspekt an dieser Sendung, den ich am Ende hervorheben will. Weil Jesus hat seinen Auftrag eben auf eine sehr spezielle Art und Weise gelebt und umgesetzt. In dieser Szene, als Jesus nach der Kreuzigung wieder zu seinen Jüngern kommt und mit ihnen zusammen ist, erkennen sie ihn daran, dass er ihnen seine Wundmale zeigt. Das, wo er am Kreuz gerade gestorben ist. Jesus ist mit einem Anliegen, mit einer Mission, mit einer Sendung in diese Welt gekommen, um Frieden zu bringen, um Gerechtigkeit zu bringen, um Liebe und Annahme und Gnade und Güte zu verbreiten. Und er hat es nicht gemacht wie ein Motivationscoach, der von außen auf die Welt gekommen ist und irgendwie mal ein paar Tipps gebracht hat, sondern Jesus hat es anders gemacht. Jesus gibt keine Ratschläge, Jesus gibt sich selbst. Jesus hat keine Ratschläge verbreitet, Jesus hat sich selbst gegeben. Er ist mitten hineingekommen in eine Welt voller Ungnade und Unfrieden, bis dahin, dass das ihn am Ende sein Leben gekostet hat und er am Kreuz gestorben ist. Und er hat auf diesen Unfrieden, auf diese Gewalt, nicht mit mehr Gewalt geantwortet, sondern mit Vergebung und Versöhnung, mit Feindesliebe, mit offenen Armen für diejenigen, die ihm das angetan haben. Und bevor wir irgendwie weiter darüber nachdenken, wie wir das weitertragen können, wie das ausbuchstabiert diese Sendung von Jesus für uns heute in Berlin aussehen kann, möchte ich das einmal kurz dir persönlich noch am Ende zusprechen. Dass Jesus auch für dich kein Motivationscoach ist, der dir von außen gute Tipps gibt und irgendwie nur so Aufträge in den Briefkasten wirft, was du irgendwie tun sollst und was nicht. Jesus will dein Leben nicht vollpacken mit seiner Agenda, sondern Jesus will mitten hineinkommen in dein Leben. In das, was gut und schön und toll läuft, genau wie die Bereiche deines Lebens, in die Beziehungen, in die Erfahrungen, wo vielleicht ganz viele Schmerzpunkte sind, die sich oft gnadenlos und nach ganz wenig Vergebungs- und Neuanfangsmöglichkeit und nach Unfrieden anfühlen. Der Grund, warum wir Jesus vertrauen können damit, dass wenn er uns so sendet, dass er es auch mit dir und mit mir gut meint, warum es sich lohnt, an diesem Auftrag sich zu beteiligen, ist, dass es eben damit losgeht, dass wir das selber für uns erleben und erfahren dürfen. Dass uns diese Güte und Freundlichkeit und Barmherzigkeit gilt. So wie Teresa von Avila es gesagt hat, dass wir durch vielleicht die Augen von anderen Leuten in der Gemeinde sehen und erleben und spüren, dass Christus dich mit Erbarmen und Gnade anguckt. Das, glaube ich, ist der Ausgangspunkt immer und immer wieder. Nicht die Frage als allererstes, was können wir tun, sondern haben wir für uns angenommen und begriffen und ein Stück weiter erfahren, was Jesus für dich und für mich getan hat. Jesus gibt keine Ratschläge, er gibt sich selbst, auch in dein Leben hinein und möchte mit dir verbunden leben. Amen.